Und dann habe ich in so einem Forum, habe ich dann gelesen, dass so ein Label aus Berlin, das hieß damals Autist Records, dass die noch Demos suchen. Und dann habe ich mein allererstes Demo in meinem Leben weggeschickt. Die haben es dann direkt genommen. Dann kam die EP raus und einen Monat später wurde ich dann in Brasilien gebucht.
Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast, der Podcast rund um Nachtleben und Clubkultur.
Wir sprechen mit DJs, Türstehern, Tänzern, Clubbetreibern und anderen Nachtmenschen.
Mein Name ist Gesine Kühne.
Und ich bin Jakob Töne.
Herzlich willkommen beim Electronic Beats Podcast. Willkommen zum Telekom Electronic Beats Podcast. Mein Name ist Gesine Kühne und ich freue mich unfassbar, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe eine kleine Reise gemacht, für mich, für euch aber vor allem, um einen Künstler zu besuchen in Hessen. Mehr verrate ich nicht, denn er möchte schon gern abgeschieden leben, also wird weiter nichts gesagt, wo er lebt. Außer, dass er ein schönes Haus hat und sehr, sehr grün lebt. Denn er braucht das als Gegenpart zu seinem Leben, was sehr viel on the road, im Flugzeug, auf großen Festivalbühnen stattfindet. Klar, aktuell nicht, wegen Covid-19, aber generell. Sein Name ist Boris Brecher. Boris Brecher. Das hat bei mir, als ich den Namen das erste Mal hörte, so den Moment ergeben, habe ich schon mal gehört, habe ich schon mal gelesen, aber ich weiß gar nichts über den. Was die Sache aber spannend macht. Ich habe mich hingesetzt, ganz viel geguckt und gelesen und gemerkt, Boris Brecher ist wahnsinnig bekannt. Der hat fast 1 Million Instagram-Follower. Er ist ein Künstler, der erst in Brasilien berühmt geworden ist, obwohl er aus Deutschland kommt. Auch eine spannende Geschichte. Und er findet vor allem auf Festivalbühnen statt als in Clubs. Das liegt an der Art und Weise, welche Musik er spielt und wie er sie spielt. Hä? Fragezeichen. Ja, das ist gut so, dass ihr ganz viele Fragezeichen im Gesicht habt. Umso mehr hört ihr gleich im Gespräch zu. Ein spannendes Gespräch ist entstanden mit Boris Brecher, ein Mensch, der eine krasse Kindheitsgeschichte hat, die ihn wirklich zu dem Künstler gemacht hat, der er heute ist. So, genug Teaser für euch? Dann jetzt die Lauscher auf und viel Spaß beim Gespräch. Herzlich willkommen, Boris Brecher.
Ja.
Wobei, eigentlich müsstest du sagen, herzlich willkommen, Gesine Kühne, weil ich bin ja bei dir.
Ja, oder beides, ja.
Oder beides.
Aber ja, freut mich auf jeden Fall, dass du da bist.
Ja, ich freue mich, dass ich herkommen durfte. Also ich habe das gerade draußen schon gesagt, das ist krass, dass du einfach so eine fremde Person reinlässt.
Ja.
Denn dein Haus ist Wahnsinn, dein Studio ist toll, ihr wohnt hier schön abgeschieden, Hammer. Und ich darf das jetzt alles sehen.
Ja.
Also da schämst du dich auch. Oder du hast keine Angst, dass es zu öffnen. Also, weißt du, was ich meine?
Naja, es wird ja nicht aufgenommen. Also
zumindest filmisch nicht aufgenommen.
Genau, ja. Dann ist es okay.
Aber wer weiß, was ich für schöne Bilder mit meinen Worten malen kann.
Ja, das kann sein.
Okay. Wir treffen uns aus einem gewissen Grund, nämlich dein Drei-Zeit-Zonen-Gig. Das besprechen wir aber später.
Okay.
Weil ich gerne bei den Künstlern im Urschleim anfange. Mhm. Und auch im Vorgespräch habe ich ja schon gesagt, dass die meisten Leute sagen so, wen triffst du? Ich kenne den gar nicht. Nur mein Freund meinte, doch, der macht doch so Mainstream und hat immer eine Maske auf. So, das waren die zwei Herangehensweisen, ja, an Boris Brecher. Und ich möchte wissen, wer die Person dazwischen ist, weil ich glaube, dass du weder das eine noch das andere bist. Du bist weder unbekannt, noch bist du der Mainstream-Typ mit Maske auf.
Ich weiß es nicht. Also vielleicht bin ich bekannt, vielleicht aber auch weniger. Also zumindest kommt es ziemlich häufig vor, dass ich da irgendwie so gar nicht so richtig auftauche. Also es kann auch irgendwie daran liegen, dass meine Musik irgendwie mehr so zwischendrin ist. Mhm. Kann man irgendwie schlecht erklären. Also ist nicht irgendwie 100% Underground, aber auch nicht 100% jetzt Kommerz oder wie man dazu sagt, was halt die Masse so kennt. Mhm.
Du hast aber fast 1 Million Follower, ne?
Ja, keine Ahnung. Also irgendjemand hört es ja doch. Ne?
Ja,
also
fast 1 Million Leute offensichtlich.
Ja, also ich meine, alle sagen auch immer, Mac ist es scheiße und trotzdem sitzen alle drin. So ist es dann wahrscheinlich auch ungefähr.
Fangen wir doch mal in deiner Kindheit an. Du bist Ludwigshafen, ist das richtig?
Genau.
Aus Ludwigshafen. Und es gibt ja eine Sache, die wahrscheinlich sehr ausschlaggebend war für das, was du heute bist, nämlich Künstler. Mhm. Und ja, ich komme gleich, fall mit der Tür ins Haus, ja, du redest ja auch drüber, das ist ja wirklich überall so, also haken wir das doch schnell ab, damit es alle mal gehört haben. Du wurdest bei dem Unglück in Rammstein, und das lustigerweise wissen gar nicht mehr so viele, ich habe das nämlich gestern auch Freunden erzählt, 1988 verletzt.
Du meinst den Unfall, wissen die meisten gar nicht.
Genau, ja, die wissen das gar nicht, dass er 1988 bei dieser Flugshow, sind es drei italienische Maschinen zusammengestoßen und eine ist abgestürzt und hat Feuer gefangen. Und du wurdest von einem brennenden Teil getroffen.
Genau, es sind drei abgestürzt, aber einer ist in die Menge gestürzt.
Eins sind alle abgestürzt, richtig. Das war ein furchtbares Unglück, weil da, glaube ich, über 30 Leute gestorben sind, wahnsinnig viele verletzt wurden. Ich kann mich tatsächlich noch an die Bilder erinnern. Da war ich ja schon 10 und habe auch Tagesschau geguckt und so. Was genau ist da passiert? Wie bist du da, warum warst du da auf einmal involviert und verletzt?
Das war eigentlich ganz einfach. Also ich kann mich noch super daran erinnern, dass meine Eltern eigentlich mit uns einen Tagesausflug machen wollten. Also es hatte jetzt nichts mit der Flugshow zu tun. Dann wurde aber meine Mutter angerufen von einer Freundin von ihr, dass die da heute auf diese Flugshow gehen. Und dann haben wir halt spontan entschieden, wir gehen da auch hin. Es war eigentlich auch ziemlich cool. Also man konnte sich die Flieger von innen angucken und von außen. Das war ja Standard halt. Also vom Unfall selber weiß ich nur, dass wir relativ weit vorne gestanden haben, weil wir so klein waren und nichts gesehen haben.
Bist du und deine Schwester?
Ja, und meine Familie halt. Okay, genau. Ja. Also wir waren alle dort. Und meine Schwester, die hat direkt rechts neben mir gestanden. Und kurz bevor es passiert ist, habe ich dann nur gesehen, dass sie sich quasi schon umgedreht hatte und weggerannt ist. Ich habe es am Anfang irgendwie gar nicht so richtig realisiert. Und erst als sie dann zusammengestoßen sind, die Fliege, habe ich mich dann auch umgedreht und bin losgerannt. Und ja, es war alles ganz, ganz komisch, irgendwie alles schwarz-weiß, und du hast durch den Knall hast du nichts mehr gehört, also deine Ohren waren taub. Dann bin ich noch einmal hingefallen, wieder aufgestanden, weitergerannt, bis dann irgendwann so eine amerikanische Frau kam, die mich dann in so einen Krankenwagen geschleppt hat. Da habe ich mich dann hingesetzt.
Ich will noch kurz reingrätschen, amerikanische Frau, weil das wissen auch viele gar nicht mehr, dass Rammstein ja so eine Base war, genau, eine amerikanische Base. Ja.
Genau, da habe ich auch eine ganz lustige Geschichte. Auf jeden Fall hat die mich da reingesetzt, und dann habe ich das erst so richtig realisiert. Habe ich mir dann meine Arme angeguckt und habe dann halt gesehen, dass da so die Haut runterhängt und so. Und dann hat es auch langsam angefangen, weh zu tun. Also in diesem Schockmoment merkst du das gar nicht oder realisierst du das gar nicht. Und dann waren wir auch irgendwie alle getrennt. Meine Schwester, die kam nach Frankreich auf die Intensivstation. Und meine Eltern, die wurden, glaube ich, nach Ludwigshafen verfrachtet. Ich kam nach Mannheim. Und dann war ich da erstmal ein paar Wochen im Krankenhaus. Meine Eltern, die haben glücklicherweise nicht so viel davon getragen, von den Verbrennungen. Die haben uns dann auch ziemlich oft besucht. Meine Schwester, die wurde dann auch von Frankreich nach Ludwigshafen wieder verfrachtet in eine Unfallklinik. Und ja, aber ja, am Ende würde ich sagen, ich meine, ich war halt noch jung, ich habe das gut verkraftet, ich war erst 6 Jahre alt. Also ich sehe es so, dass ich eher damit aufgewachsen bin.
Du erzählst das wirklich so locker, als wäre das halt so ein Unfall, der mal passieren kann.
Ja, ist ja auch mal passiert.
Ja, das stimmt. Was du aber sagst, und das finde ich ganz spannend, weil ich diese Schwarz-Weiß-Erinnerung auch kenne von Zeiten, die vielleicht bei mir auch eher belastet sind mit doofen Erlebnissen. Und dann gibt es Erinnerungen bunt. Du hast doch bestimmt davon Trauma davon getragen, oder nicht?
Jein. Also ich würde sagen, jetzt aktuell nimmer. Also ganz klar muss man schon dazu sagen, am Anfang, wenn man das erlebt hat, und ich war ja auch damals dann in der ersten Klasse, wenn du dann halt wieder zurückkommst in die Klasse, ich musste damals so eine durchsichtige Maske tragen wegen den Narben im Gesicht, damit das alles so ein bisschen gestretched wird. Klar, dann bist du halt mit den kleinen Kindern in einer Klasse, die lügen nicht, die nehmen keinen Platz vor dem Mund, die sagen halt einfach, wie es ist, und dann wirst du halt ein bisschen gehänselt. Also am Anfang war es schon schwer, aber ich denke, das kommt halt immer auch auf die Person selber drauf an. Also ich habe schon, glaube ich, einen relativ starken Charakter, also ich kann da super drüber stehen, und jetzt aktuell, also ich denke da auch gar nicht mehr dran. Also wenn wir manchmal einkaufen sind und dann guckt jemand, dann muss ich schon differenzieren, guckt der jetzt, weil er mich kennt als DJ, oder guckt er wegen den Verbrennungen? Also irgendeins davon ist es immer, aber ich mache mir da keine Gedanken mehr.
Du warst auch nie in Therapie deshalb oder so?
War ich in Therapie? Nee, nicht wirklich.
Ja, krass. Also dann bist du wirklich sehr charakterstark, wenn du das so quasi ganz gut weggesteckt hast.
Oder sagen wir eher sehr positiv vielleicht, keine Ahnung. Also ich habe es
positiv.
Hab's gut verkraftet.
Ja.
Ja, passt schon.
Ich glaube, dass nämlich andere, die diesen Unfall miterlebt haben, selbst nicht Verletzte, auf jeden Fall damit so Traumata rausgegangen sind.
Ja, denke ich schon. Also ich meine, deswegen bin ich auch damals extra in die NDR-Talkshow, um es einfach nur mal quasi der Masse irgendwie so ein bisschen mitzuteilen, dass halt du darfst halt da jetzt einfach nicht irgendwie in dich zusammensacken oder ich meine, das Leben geht ja weiter. Du musst ja immer das Positive sehen und einfach das machen, was dir Spaß macht. Und das, was war, kannst du eh nicht ändern.
Ja, also, man kann es ja auch jetzt nicht mehr so genau zurückverfolgen, was für dich vielleicht ja doch ein Abtauchen war, nämlich in die Musik rein.
Ja, das auf jeden Fall. Ja.
Also auch eine Form von Eigentherapie.
Genau. Also ich sag's auch heute immer noch, dass die Musik, die ich mache, damit kann ich meine Probleme gut bewältigen. Mhm. Die therapiert mich. So war das früher auch. Ich habe halt dadurch, dass die ganzen Leute mich gehänselt haben, hatte ich ja theoretisch nicht wirklich viele Freunde und ich habe irgendwas gebraucht, wo ich mich halt dran festhalten kann. Und so bin ich auch zu der Musik gekommen. Also ich glaube, wenn der Unfall nicht gewesen wäre, dann wäre ich heute wahrscheinlich kein Musiker. Mhm. Aber das weiß man halt nicht. Ja.
Du bist aus Ludwigshafen, das haben wir schon geklärt, Rheinland-Pfalz. Wie kann ich es mir denn da so vorstellen? Wie bist du da so groß geworden?
Boah, wie bin ich da groß geworden?
Da kommst du aus so einem Arbeiterhaushalt oder ab Akademikerfamilie? Hattet ihr ein Einfamilienhaus oder habt ihr in einer Wohnung gewohnt? Gab es Grün oder eher Beton?
Es gab eher Beton. also wir haben vor dem Unfall haben wir in einer Wohnung gewohnt, das weiß ich noch, direkt in Ludwigshafen. Das war aber eigentlich eine coole Zeit. Und danach, nach dem Unfall, haben wir uns dann ein Haus gekauft, durch das Entschädigungsgeld halt. Da sind wir dann mehr so ins Grüne gezogen. Also es war so ein kleines Reihenhaus direkt am Waldrand. Das war in Maxdorf, so ein ganz, ganz kleines Kaff. Und da habe ich dann quasi den größten Teil meiner Schulzeit verbracht. Ja, aber es war eigentlich alles, also abgesehen von dem Unfall, eigentlich alles ganz, ganz, ganz normal. Also mein Papa, der hat damals noch bei der Miele gearbeitet. Und meine Mama, die hat uns erzogen, also die hat nicht gearbeitet. Mhm. Die war eigentlich rund um die Uhr zu Hause. Mein Papa hat auch noch in einer Tanzband gespielt als Schlagzeuger. Deswegen bin ich dann dazu gekommen, Schlagzeug zu lernen. Ich würde sagen, es war eigentlich alles normal. Ja.
Du hast auch Geschwister, also genau, deine Schwester ist ein Jahr älter, aber du hast noch einen Halbbruder.
Genau, ich habe noch einen Halbbruder, weil mein Papa, der hat sich dann von meiner Mama getrennt. Mhm. Da waren wir, glaube ich, 13 oder 14. Fand ich super spannend, weil unsere Eltern uns selbst die Wahl gelassen haben, wo wir hinwollen. Wir haben uns dann für den Papa entschieden, weil wir einfach besser mit ihm ausgekommen sind. Und dann hat mein Papa, glaube ich, 1-2 Jahre später nochmal eine neue Frau geheiratet. Und daher kam dann quasi dieser Halbbruder. Mhm. Der hat auch damals...
Das war schon das Kind der Frau. Also es ist jetzt,
genau.
Ja, also kam, also wie so ein Stiefbruder ist
ja,
es dann.
Ja, Stiefbruder, also, ja, genau. Ja, hm? Ja. Also der war schon da.
Genau, der war schon da. Den gab es schon.
Genau, der wurde nicht noch produziert. Mhm. Und der hat damals Keyboard-Unterricht gehabt und der hat mir dann auch Keyboard-Spielen beigebracht. War eine coole Zeit. Also,
ja. Also Schlagzeug spielen vom Papa so ein bisschen angelernt und dann vom Stiefbruder das Keyboard.
Genau.
Das ist ja schon eigentlich eine ganz gute Voraussetzung für das, was du heute machst, nämlich so ein paar Keys und ein paar Beats. Ne? Ja. Das passt ja schon ganz gut ins Konzept. Kannst du dich daran erinnern, wo dann so bei dir dieses Interesse für elektronische Musik angefangen hat, dass du sagst, so jetzt möchte ich aber irgendwie auch tatsächlich das vom Analogen hier, was ich hier aufs Schlagzeug haue oder in die Tasten haue, irgendwie umsetzen und was komponieren?
Ja, das ging eigentlich relativ schnell. Also ich kann mich noch dran erinnern, in der Schule hatten wir damals Musikunterricht und immer am Ende vom Musikunterricht durfte immer irgendeine Person aus dem Unterricht halt eine CD mitbringen, dass man mal in ein Lied reinhört, was die ganzen Klassenkameraden halt so hören. Und da war dann einmal ein Freund, also ein Kumpel dabei, der hatte dann so eine Hardcore-CD dabei mit so Thunderdome-Musik. Und ich hatte das vorher noch nie gehört. Ja. Also ich habe da Schlagzeug gespielt und ein bisschen Keyboard.
Vielleicht müssen wir diese Thunderdome-Geschichten, das war so extrem Trance. Compilation, oder?
Nee, das war richtig hardcore, also ganz schnell, ja. Also ich glaube 180 BPM oder
okay,
so.
Okay, also noch schneller als Gabba.
Nee, Gabba war, glaube ich, noch schneller.
Echt?
Ja, ja.
Naja, ist auch egal. Das sind wirklich alles so Unterschubladen des großen Genres. Aber
das Wichtige daran war eigentlich einfach nur, dass es halt das erste Mal in meinem Leben war, dass ich überhaupt elektronische Musik gehört habe. Mhm. Abseits von diesem Rock und Pop und Schlagzeug und Gitarre und was man so kennt. Und ich war einfach so fasziniert, dass da Klänge rauskamen, die ich mir halt nicht erklären konnte. Und das war dann so irgendwie so mein Stichtag, wo ich dann auch angefangen habe, die Musik zu hören und immer mehr in die Materie reingekommen bin und dann mir irgendwann einen Computer gekauft habe und mit einem Freund zusammen haben wir dann irgendwie ausklabustert, wie können wir das selber machen mit diversen Klangerzeugern, mhm, und dann ging das einfach eins in eins über.
Ja. Aber das ist ja schon interessanter Weg in dieses Hobby. Ja. Man hört da was und dann denkt man so, ja, das möchte ich jetzt auch mal ausprobieren.
Genau, ja. Okay. Aber ist ja bei jeder, also ist ja, ja überall so, ne? Ja. Also wenn du mal Tennis spielst mit deinem Papa, dann denkst du ja eigentlich ganz okay, cool. Könntest du weitermachen.
Hm. Also. Hm. Nee, und du hattest ja auch diese musikalische Grundvoraussetzung ja auch schon gehabt. Also genau. Ist das ja jetzt so. Aber lustig, dass dann so ein Thunderdome, das könnt ihr alle mal googeln und mal kurz in die Videos bei YouTube oder so reingucken.
Ich weiß noch, auf der
werdet ihr euer blaues Wunder erleben.
Ja, ja. Ja. Ich weiß noch, auf der ersten CD, die damals rauskam, da war so ein ganz böser Hund drauf abgebildet mit Blut im Mund, mhm, und so. Und ich war so fasziniert, dass ich mir damals noch das Poster gekauft habe und mir das an die Wand gehängt hat und mein Papa jeden Tag gesagt hat, du, deswegen hast du Albträume, du musst es wieder abhängen. Ja.
Wollte gerade sagen, hast du aber schon eine düstere Seite da bei dir.
Ja, ja, stille Wasser sind tief.
Von wegen alles verarbeitet. Ja, ja, ja. Wie war denn die Schulzeit so für dich?
Ja, also zu Beginn war die Schulzeit eher so schwierig. Also ich war halt in der Schule, hab den Krempel gemacht, den man da lernt. Aber ich war jetzt nie ein Musterschüler. Also am Anfang war es schon so okay, würde ich jetzt mal behaupten. Aber so, ich glaube, ab der vierten Klasse wird man dann eingestuft in Hauptschule, Realschule.
Ja, bei uns ist es erst ab der sechsten.
Ah, aber okay, ja.
Ist bei euch
anders. Also ja, wenn du in die fünfte kommst, war das, genau.
Ja. Ja. Naja, aber wie gesagt, also wir machen bis also Berlin und weiß ich, Brandenburg oder so, wir machen alle bis zur sechsten Klasse Grundschule, aber ich weiß, dass es hier in der BRD so ein bisschen anders noch. Ne?
Bei uns geht das schneller. Auf jeden Fall kam ich dann auf die Hauptschule, weil ich zu schlecht war. Dann war ich, glaube ich, bis zur achten Klasse auf der Hauptschule. Mhm. Und dann habe ich mich auch so langsam gefangen, habe dann auch Freunde gefunden und so. Und dann war eigentlich alles super normal. Dann wurde ich auch immer besser in der Schule. Dann haben die gemeint, jetzt kannst du ja zur neunten Klasse kannst du hochgehen auf die Realschule. Hat mein Papa schon gesagt, jetzt musst du aber nochmal lernen, weil sonst kommst du da nicht mit. Und dann bin ich auf die Realschule, habe nur Fünfen und Sechsen geschrieben und musste dann wieder runter und habe dann in der neunten Klasse noch die Hauptschule abgeschlossen. Und habe dann aber im Nachgang nochmal die Realschule nachgeholt auf so einer Berufsfachschule für 2 Jahre. Bin dann noch aufs Gymnasium, weil ich dachte, das machst du auch noch. Habe aber natürlich nichts gelernt, weil ich bin kein Mensch, der kann jetzt irgendwie auch 100.000 Sachen auswendig lernen. Also entweder ich verstehe was oder nicht. Also so auswendig lernen ist nichts für mich. Und da waren halt schon so ein paar Fächer dabei, da musst du halt einfach lernen, so wie Spanisch und so. Und dann war es da einfach, da war ich 3 Monate, glaube ich, auf dem Gymi und dann bin ich runter und habe eine Ausbildung gemacht. Ja.
Die Ausbildung zum Speditionskaufmann.
Genau, ja. Das war meinem Papa geschuldet.
Wollte ich gerade sagen, ich habe das auch in meinen Notizen tatsächlich, aber fragte mich gerade so in meinem Kopf, das war der Moment Stille, was war denn da sonst noch an Interesse da?
Ganz ehrlich gesagt, relativ wenig, weil ich glaube ich, nachdem ich die Realschule nachgeholt hatte, hatte ich schon meinen ersten PC und habe schon angefangen, Musik zu machen. Und als es dann darum ging, ich brauche jetzt eine Ausbildungsstelle, da war ich einfach viel zu fokussiert schon in der Musik. Also ich habe mir wirklich keinen Riss gegeben, mich jetzt irgendwo so großartig zu bewerben. Ich habe mich als Chemielaborant beworben, als Elektroinstallateur. Ich wurde bei beiden abgelehnt und durch meinen Papa kam ich dann halt in diesen Speditionskaufmann, in diese Ausbildung rein. Aber da habe ich dann auch super schnell gemerkt in den ersten 1-2 Wochen, dass das einfach nichts für mich ist. Also ich konnte mir nicht vorstellen, bis an mein Lebensende morgens aufzustehen, auf die Arbeit zu fahren, zurückzukommen, wieder schlafen zu gehen. Es ist einfach so ein Kreislauf, da würde ich persönlich... Keine Ahnung, das wäre nichts für mich.
Kann ich verstehen.
Ja.
Was macht man so als Speditionskaufmann?
Also wir haben halt hauptsächlich Waschmaschinen ausgeliefert und an Apotheken diesen Rabenhorstsaft, falls du den kennst.
Ja.
Und da haben halt dann sind ganz viele Flaschen zu Bruch gegangen. Dann musst du gucken, dass die LKW-Fahrer ihre Lenkzeiten einhalten. Mhm. Da gab es extra so Schablonen dafür. Mhm. Du musst die ganzen Touren legen für den nächsten Tag. Also du bist quasi der Erste, der kommt und der Letzte, der geht.
Das ist halt krass, ne? Das, also du lebst ja jetzt auch ein Leben, wo das komplett fernab deiner Blase ist. Ich lebe ein Leben, das ist auch fernab meiner Blase. Aber solche Jobs gibt's, die müssen auch gemacht werden.
Ja, das ist wichtig. Ja.
Das ist ja krass, ne? So, das ist echt, da haben wir schon zumindest, klar, andere würden sagen, die finden ihr Leben luxuriös, dass sie halt jeden Tag in die Arbeit gehen können zu einem gesetzten Zeitpunkt. Aber wir...
Also ich verstehe das auf der einen Seite, weil es gibt ja voll viele Menschen, die haben Angst davor, sich selbstständig zu machen, irgendwas zu machen, wo sie wirklich Lust drauf haben, weil es ist halt einfach viel zu schön, wenn du siehst, du kriegst jeden Monat dein Geld und bist auf der sicheren Seite. Und Deutschland ist ja, muss man so sagen, immer noch ein Land, die sehr, sehr auf Sicherheit fahren. Es ist jetzt auch nicht negativ gemeint.
Nö, aber es ist nicht so ein Land für Selbstständige, das stimmt schon. Ja. Also zumindest nicht für kreative Selbstständige, also so KünstlerInnen.
Ja, und ich kenne halt auch viele, die haben einfach Angst davor. Mhm. Also diese Ungewissheit, dass du nicht am ersten dein Geld hast, schreckt schon sehr viele ab, sich selbstständig zu machen. Weil gerade am Anfang von der Selbstständigkeit musst du ja richtig zäh sein, du musst richtig Gas geben, damit das Ganze überhaupt anläuft und fruchtet. Das kann auch mal 3 Jahre dauern, 4 Jahre dauern. Und das ist halt der Punkt, wo die meisten Menschen dann sagen, okay, das tue ich mir nicht an, da habe ich lieber meinen Job und bin safe.
Da kommen wir auch an einen Punkt, wo ich so viele Fragen habe an dich. Wirklich so viele Fragen, weil man es ja gar nicht so rausfindet, wie es dann eigentlich so richtig losging. Dazu aber gleich. Speditionskaufmann bist du noch geworden?
Ja, gerade so.
Hast du abgeschlossen und dann aber gleich hingeworfen?
Genau. Also ich bin da bei der ersten Prüfung durchgefallen. Hm? Bei der zweiten hat es geklappt. Dann habe ich es direkt abgebrochen. Dachte mir, das ist einfach nichts für mich. Dann habe ich mich bei der Telekom beworben.
Ach ja, richtig, das habe ich auch gelesen. Genau. Das war ja auch so lustig, weil wir ja den Telekom Electronic Beats Podcast machen, ne? Und
ja,
du hast da in diesem Unternehmen als, das habe ich mir aufgeschrieben, was du gemacht hast. Das finde ich jetzt nicht so schnell, oder?
Ich kann es dir sagen.
Ja, sag mal.
Also eigentlich ganz simpel. Ich war dafür zuständig, wenn, es ging um Handyrechnungen.
Ja.
Und ich war dafür zuständig, wenn die Handyrechnung jemand reklamiert hat, der ist irgendwas zu hoch, hat irgendwas gemacht, was nicht stimmt, Internet, bla bla bla, kennt man ja. Dann haben wir nachgeprüft, ob das so stimmt oder nicht, haben dem gegebenenfalls eine Gutschrift gegeben oder nicht. Also ich muss schon sagen, es war ein cooler Job. Also die Telekom ist auch ein super Arbeitgeber, also ich habe mich super wohlgefühlt.
Ja, das sagst du doch jetzt hier
so. Nein, das ist keine Werbung. Ich arbeite ja nicht mehr für die.
Das stimmt.
Könnte ich ja sagen, die sind kacke oder so. Nee, also ich fand es echt gut. Und das Gute daran war, weil ich ja nebenher noch Musik gemacht habe, dass ich bei der Telekom nur halbtags gearbeitet habe. Also Montag, Dienstag voll und Mittwoch den halben Tag. Und dann hatte ich frei, also so einen 20-Stunden-Job und hatte dann eben halt genug Zeit, um Musik zu machen.
Okay, ich bin so ein Fan von so Zeitstrahlen, ne? Ich muss das alles immer so einordnen können. Du bist ein Jahrgang 81.
Mhm.
Du hast dann wann genau deine Ausbildung abgeschlossen?
Mit 2000 habe ich angefangen. 3,5 Jahre.
Ach so, weil deine Schullaufbahn ein bisschen...
Wegen dem Nachholen von
genau.
Realschule.
Ja, verstehe ich. Dann hast du 3 Jahre die Ausbildung gemacht.
3,5 Jahre.
3,5, also schon, weil du einmal die Prüfung versemmelt hast.
Nee, Speditionskaufmann geht 3,5 Jahre.
Wow.
Ja.
Okay, also Augen auf bei der Berufswahl, liebe Freunde. dann sind wir bei 2003,5.
Genau.
Und dann hast du diesen Halbtagsjob bei der Telekom gehabt und nebenbei Musik gemacht. Du hast ja die ganze Zeit Musik gemacht.
Genau.
Seitdem du Teenager warst. Also schon fast 10 Jahre auf dem Buckel gehabt.
Genau, ja. Ich habe auch ganz viel andere Musik am Anfang gemacht.
Ja.
Ganz viel Trance.
Trance, so. Genau. Ja. Das war auch so eins meiner Stichwörter da. So Trance. Das ist immer wie so ein...
Vielleicht hätte ich dabei bleiben sollen, keine Ahnung.
Also,
aber ich habe halt nie was weggeschickt. Ich habe erst was weggeschickt, nachdem ich angefangen habe, so Techno-Minimal zu machen.
Techno-Minimal. High-Tech-Minimal, das steht bei dir im Profil.
Ja, weil damals war ja Minimal voll der Hype.
Ich weiß.
Aber jetzt nimmer.
Nee.
Und deswegen dachte ich,
ich bin ja froh darüber, dass es nicht mehr ist.
Ja, ich auch nicht. Dieses Klinke, Klinke, Klinke kann ich nicht mehr hören.
Nee, ist ein bisschen langweilig geworden, ne? Das heißt, es war so 2004. 2006 hast du deine erste Platte rausgebracht.
Genau.
Ja, das weiß ich.
Bis dahin habe ich quasi nur Musik gemacht.
Okay. Und dann hast du da aber immer noch nichts weggeschickt. Also, ich will das gern verstehen. Du sitzt also die meiste Zeit eigentlich in deinem kleinen Zimmerchen am Computer und machst Musik. Und also, die andere Zeit, also halbtag, gehst du arbeiten.
Genau, also es war so. Ich habe ja dann bei der Telekom angefangen. Dann bin ich ausgezogen in meine eigene Wohnung. Es war so eine 2,5-Zimmer-Wohnung, 63 Quadratmeter. Ich hatte ganz schäbische Möbel, wie von so einem Hartz-IVler, also so ein Schreibtisch, der kaputt war und eine Essgruppe, wo das Bein gefehlt hat beim Stuhl und so. Und ich habe mich dann auch nie mit irgendjemandem verabredet am Wochenende. Ich war auch nie ein Partygänger. Ich fand immer, Partygehen ist irgendwie kacke. Da gehst du hin, holst dir was zum Trinken und langweilst dich, ja. Also keine Ahnung, ist halt so, war so mein Ding, ja. Also ich wollte halt auch nie so wirklich weg. Habe ich nie so richtig mit Freunden getroffen. Also ich war wirklich immer nur von montags bis sonntags daheim und habe einfach Musik gemacht, weil ich dachte mir immer, in der Zeit, wo jemand weggeht, nutze ich die Zeit und mache halt noch Musik.
Hört sich aber schon auch ein bisschen nach einem schrägen Typen an.
Ja, ja, es war schon sehr schräg. Also ich hatte auch relativ, in Anführungszeichen, wenig Geld. Also es hat gerade so gereicht, um die Nebenkosten zu tragen. Und manchmal wurde auch der Strom abgestellt, weil ich es nicht zahlen musste. Da machen die ja immer so Blompen dran. Dann musst du wieder bezahlen, dass sie es wieder aufmachen. Also es war schon so eine sehr, sehr schräge Zeit. Ja. Aber ich war irgendwie so in dem Musikmachen drin, dass mich das eigentlich, ehrlich gesagt, gar nicht interessiert hat.
Ja, aber es hätte ja auch total kippen können. Ne? Es hätte ja auch voll nach hinten losgehen können.
Ja. Ist es aber nicht.
Nö, offensichtlich.
Aber das ist das, was ich meine, weil die meisten Leute sich das halt nicht trauen. Ich meine, keiner muss es so machen wie ich, ja, dass du gerade so deine Sachen bezahlen kannst und Essen reicht auch nur für einmal Spaghetti ohne Bolognese, also ohne Fleisch, weil das Geld halt nicht da ist. Da muss keiner machen, aber halt, ich habe halt alles auf eine Waage gelegt und es hat geklappt. Mhm. Ich wollte es halt unbedingt, mir hat es einfach mega Spaß gemacht.
Aber auch krass, dass du, also gar nicht ausgegangen bist, weil du hast ja nun mal Musik gemacht oder du machst ja Musik, die andere Menschen zum Tanzen bringt.
Ja.
Tanzt du nicht gerne? Magst du das gar nicht?
Doch, wenn ich produziere, tanze ich selber im Studio. Das zeige ich dir jetzt aber nicht.
Ich wollte aber gerade sagen, zeig mal.
Nee.
Okay.
Ich weiß nicht, vielleicht lag es auch daran, halt, dass ich Schlagzeug gelernt habe. Also ich wusste ja, wie ein Groove funktioniert und was, wie es klingen muss, dass es halt, dass man tanzt und so.
Ja, aber also was, das war wirklich nur dieser Drang, Musik zu machen. Aber du wolltest ja damit auch Geld verdienen. Das heißt, da muss ja irgendwie schon so ein Gedanke gewesen sein, so, ich muss es doch verkaufen. So machen das ja ganz viele Leute, die gehen halt aus, lernen die Szene so ein bisschen kennen. Das ist ja auch so ein, hier, ich bin der und hallo, ich bin die und so weiter. Das ist ja total wichtig auch, ne? Also.
Ja, also ich sage, viele Wege führen nach Rom. Also entweder du schaffst es mit Vitamin A oder mit Vitamin B. Mhm. Bei mir war es halt Vitamin A. Ich habe kein Vitamin B gebraucht. Das ging einfach. Es war halt so ein Selbstläufer. Also.
Und dann hast du wann angefangen, einfach Demos rauszuschicken?
Das war, also ich habe ja ganz, ganz viel Trance-Musik gemacht. Und ich habe dann 2005 habe ich einen Freund kennengelernt, der hat mir dann das erste Mal gezeigt, wie Minimal klingt. Also er hatte so ein Tape gehabt, wo er einen Track gemacht hatte. Und das fand ich irgendwie cool, weil ich halt schon all die Jahre diese Trance-Musik gemacht habe. Ich wusste ja nicht mal, dass man auflegen kann. Ich wusste gar nicht, dass es sowas überhaupt so richtig gibt. Ich bin ja nie weggegangen. Ja, genau. Aber ist ja nicht schlimm, weil meine Intention war immer, mir macht es Spaß, ich will Musik machen und irgendwann vielleicht mal damit Geld verdienen. Aber dass man da auch noch auflegen kann, das wusste ich natürlich nicht. Ja. Ich habe halt einfach nur das gemacht, was mir Spaß macht.
Du bist echt ein komischer Vogel.
Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall hat er mir dann dieses Minimal-Lied gezeigt. Das fand ich super spannend. Und dann habe ich von 2005 bis Ende 2006 auch ganz viel Techno und Minimal gemacht. Und dann habe ich in so einem Forum, ich glaube, das hieß recording.de, habe ich dann gelesen, dass so ein Label aus Berlin, das hieß damals Autis Records, dass die noch Demos suchen. Und dann habe ich mein allererstes Demo in meinem Leben weggeschickt, die haben es dann direkt genommen, dann kam am 24.11. kam die EP raus und einen Monat später wurde ich dann in Brasilien gebucht.
Okay.
Und dann ging es langsam los.
Ja, aber krass, da konntest du doch auch gar nicht auflegen oder was? Oder konntest
genau,
da,
nee, ich bin dann vorher zu einem Kumpel.
Du bist echt der Kracher.
Ja, warte, ich bin dann vorher zum Kumpel, dann haben wir da erstmal gelernt, mit Vinyl aufzulegen, es hat dann ganz gut geklappt, aber ich hatte ja kein Geld mehr, jetzt Vinyls zu kaufen, um nach Brasilien zu fliegen, dann hat er mir es noch mit CDs gezeigt, da gab es dann damals schon die ersten mit CD, aber ich konnte es halt noch nicht so richtig und ich wollte es jetzt auch nicht riskieren, dann hatte ich noch so ein kleines Laptop von früher, da habe ich mir dann die allererste Version von Traktor draufgeladen, 1.0.
Dann hast du Sync gedrückt oder was?
Genau. Ich hatte so einen kleinen Controller noch dabei, bin nach Brasilien geflogen. Aber das Krasse war, dass zwei Stunden vor dem Auftritt, weil ja in Brasilien ist ja so eine feuchte Luft, ist das Laptop natürlich abgeschmiert, ne? Ging das nicht. War gut.
Was für eine Geschichte, ey. Das ist ja also, als würde mir Baron Münchhausen auf einmal hier erzählen, wie er auf seiner Kugel durch die Welt geflogen ist, auf seiner Kanonenkugel. Du konntest nicht mal auflegen und hattest einen Gig in Brasilien.
Ja, und kleine Kinder schmeißt du auch einfach ins Wasser und die schwimmen. Nein? Nee. Ich meine, es hätte ja auch nicht klappen können, aber es hat geklappt.
Und wie es geklappt hat.
Ja, schön.
Alter, weißt du, wie viele DJ-Träume gerade zerplatzen, die sich einen Arsch aufreißen, so eine scheiß Vinylplatten ineinander mixen zu können?
Ja, aber deswegen sage ich es gibt Weg A und B. Ich meine, ich kann ja mit Vinyl auflegen, aber damals habe ich es halt einfach, riskiert. Ja.
Wie frech du bist.
Ja.
Krass. Okay.
Ja, aber sind wir alle ein bisschen, oder?
Ich lasse jetzt einfach mal so eine Pause stehen. Ruhe. Ich werde wirklich sehr selten sprachlos.
Okay.
Pause. Gut, ich muss mich sammeln, weil ich das wirklich krass finde, aber auch ein bisschen geil. Wirklich, also so viel Dreistigkeit, das ist der Kracher. Also, und dann, was wir auch im Vorgespräch, wir haben ja sehr viel im Vorgespräch schon besprochen, legst du ja auch nur deine eigenen Sachen auf.
Genau.
Darüber später mehr. Das hast du dann in Brasilien auch gemacht. Du hattest ja genug, weil du hast schon 1000 Jahre produziert.
Genau.
Irre.
Und ich wusste ja auch noch nicht, also ich habe dann irgendwann mal mitgekriegt, dass es auch sowas gibt wie Beatport, wo man sich Lieder kaufen kann, aber das war mir dann einfach zu, ja, keine Ahnung. Ich habe ja schon meine Lieder gehabt und ich fand es einfach von Anfang an immer besser, wenn die Leute halt, die kommen wegen dir und wollen ja dann auch deine Lieder hören.
Also du hast diesen einen Track da rausgebracht, in Brasilien hat er großen Anklang gefunden, du wurdest gebucht. Was war das für eine Party? Wie kann ich mir das da so vorstellen?
Die Party kennt eigentlich fast jeder. Das war dieses Festival Universo Paralelo. Das ist einmal im Jahr immer an Silvester. Und dann sind wir da, also da ist noch ein Kumpel mitgeflogen, weil der wurde zeitgleich auch mit mir gebucht. Dann sind wir da hingeflogen. Das war so ein 7-Tages-Festival. Einen Tag haben wir gespielt. Hat dann am Ende auch alles gut geklappt, nachdem das Laptop abgeschmiert ist. Und da habe ich mir auch vorab schon so eine kleine Maske gekauft, die ich da mitgenommen habe. Die sah so richtig scheiße aus. Aber war trotzdem cool, ist hängen geblieben bei den Leuten. Dann haben wir da noch 6 Tage gechillt und wollten dann wieder nach Hause. Und dann haben die zu uns gemeint, okay, die holen uns um 7 Uhr morgens ab. Das war ganz komisch, weil der iPhone stellt noch keine Uhrzeit um und so. Und ich hatte ja auch kein richtiges Handy dabei und auch nur so ein Prepaid-Handy. Und dann haben wir da gewartet um 6, die kamen nicht, um 7 immer noch nicht. Und dann dachten wir, scheiße, jetzt sind wir irgendwo lost, weil du musstest vom Flughafen 6 Stunden dahin fahren mit dem Auto. Und dann hatten wir die Wahl, nochmal zum Festival zu laufen, entweder am Strand entlang oder am Weg entlang. Und zum Glück haben wir uns für den Weg entschieden, weil dann kam uns der Fahrer entgegen und hat doch gemeint, so alles on time, ist nur Zeitverschiebung. Da hatten wir echt Glück, ey. Sonst wären wir da lost gewesen.
Für immer verloren in Brasilien mit einer schäbigen Maske. So hätte es auch sein können.
So hätte es auch sein können.
Die Maske, die ist ja so ein Erkennungsmerkmal geworden. Nicht die aus Brasilien, weil du hast ja gesagt, die war Oll. Und es war ja auch so, wie ich es gelesen habe, war das so, ja, Brasilien, Rio, Karneval und deshalb mache ich das jetzt mal mit Maske.
Genau.
Das ist der einzige Hintergrund gewesen.
Der Hintergrund war einfach nur, okay, wir gehen dahin, das ist mein erster Auftritt. Und ich bin so ein kleiner Perfektionist und ich denke mir halt, wenn du da jetzt einmal hingehst, dann muss es sitzen. Also da müssen sich die Leute dran erinnern, dass du da warst. Und da es ja schon so viele DJs gab, zu der Zeit dachte ich mir, jetzt machst du irgendwas, was dich abhebt. Also es hatte keinen krassen Hintergrund. Und dann habe ich mir einfach so ein kleines
Ding. Du wolltest halt so ein Alleinstellungsmerkmal.
Genau,
so ein Erinnerungsmoment. Was war das für eine Maske?
Das war einfach so ein gefedertes Irgendwas, was über die Augen geht, in grün. Ganz, ganz schrecklich.
Ja, ich kann mir, also wie so eine, die man sich so vorhält, auf so einem Maskenball,
Nur, dass du die hinten zubinden konntest.
Ja, das wäre auch schwierig gewesen.
Zum Auflegen.
Was der Sync gedrückt angeht, ist ja alles.
Da geht es, ja.
Aber wenigstens machst du dich auch ein bisschen selbst über dich lustig. Das finde ich ja toll, ne?
Nein, ich meine, klar. Also ich meine, ich bin einfach ins Blaue rausgegangen, ohne drüber nachzudenken.
Wie viel Geld hast du da bekommen?
Da habe ich 500 Euro bekommen. Okay. Das ist ganz schön viel.
Das ist auf jeden Fall, das sind so Sachen, da würde man in Berlin von träumen, so als
Plus, die
Mittelklasse.
Haben den Flug bezahlt,
das ist ja wohl das Mindeste. Das ist ja
miese gemacht.
Ja, eben. Und dann? bist du aus Brasilien wieder nach Hause.
Genau, aber da war noch eine entscheidende Sache.
Ja.
Ich habe da gespielt und am nächsten Tag sind wir dann einfach so aufs Festival, weil wir noch Zeit hatten. Und dann kam da so ein Typ zu mir. Er hat gemeint, das Set war mega cool und so. Und die haben da so eine kleine Booking-Agentur, ob ich mit denen zusammenarbeiten will. Und dann habe ich gemeint, okay, ich überlege mir das. Dann hat er mir seine Daten gegeben. Und als ich dann wieder zurück war, habe ich ihn nochmal geschrieben. Und dann bin ich 2007, glaube ich, 2 oder 3 Mal für 1-2 Wochen darüber geflogen, um da zu spielen. Ja.
Okay, du warst dann halt in Brasilien so eine kleine Nummer.
Ja, Deutschland kam ganz spät.
Ja, ja, das wie gesagt, ich habe ja ein bisschen recherchiert. Ja, ja. Ne? Ich weiß ja nichts von dir, nichts.
Gut.
Und das hat auch gereicht, also finanziell auch? Oder, also war es da schon so ein Leben, was ein bisschen erträglicher war? Weg von diesem, ich kann keine Spaghetti-Soße bezahlen zu, jetzt darf ich mir sogar 2 Mal Fleisch in der Woche braten?
Nee, ganz sowas nicht. Also es war schon alles sehr, sehr überschaubar vom Geld her. Mhm. Also ich habe, es hat schon dann noch so bis 2008, 2009 gedauert, bis es dann quasi so richtig mal in die Gänge kam, dass ich dann auch nicht nur in Brasilien gespielt habe, dann kam irgendwann Russland noch ganz, ganz viel dazu. Da habe ich in jedem kleinen Dorf gespielt. Ich meine, du nimmst ja am Anfang alles mit. Ich meine, hast ja noch nicht so viele Anfragen und so, aber dann wurde es eigentlich auch ziemlich gut.
War das nicht weird für dich, dass du im Ausland so gefragt warst und hier nicht, oder hast du dich gar nicht hier bemüht, irgendwie da mal reinzukommen?
Also da habe ich mir am Anfang ehrlich gesagt gar nicht so viele Gedanken gemacht. Ich war erstens froh zu spielen.
Hast du dann wenigstens mal auflegen gelernt?
Ja, ja, klar. Klar. Das klappt super jetzt.
Ja, ja. Ja.
Nach 13 Jahren.
Zeig mal noch, ja, ja. Wann kam Deutschland dann so?
Wann kam denn Deutschland? Das ist eine gute Frage. Also es kam so peu à peu. Aber so richtig krass in Deutschland, würde ich jetzt mal behaupten, so vor 3 Jahren oder 4 oder so.
Aber also, bis dahin hast du schon ganz schön Gas gegeben und hast dann auch immer ein besseres Leben geführt.
Ja, ja, klar.
Wurde, ja.
Ja, ja. Also es, man kann schon sagen, dass es von Jahr zu Jahr auf jeden Fall besser wurde. Ja.
War das krass für dich, das zu beobachten, was da auf einmal passiert? Gab es so einen Moment, wo du sagst so, halt mal, ich habe eben noch in der Schrummelbude gewohnt. Und jetzt kann ich mir das und das schon leisten, beziehungsweise bin in der ganzen Welt quasi schon gewesen.
Ja, das, also da gibt es ein Problem. Also es gibt ja 2 Arten von Karrierewegen, die man gehen kann. Eine, wo du von gestern auf gleich bekannt bist, gibt es ja auch viel, gerade im kommerziellen Bereich. Aber mein Weg war jetzt, also der ist schon relativ steil, aber er ist noch so überschaubar, dass du da reinwächst. Ja? Also du spielst dann dieses Jahr vor 500 Leuten, dann nächstes Jahr sind es 700 und die Gage steigt auch ein bisschen mehr. Also es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie so einen Aha-Effekt hast und sagst, oho, was passiert hier gerade? Also man wächst da schon rein, aber finde ich auch gut, weil du dann auch das Ganze so ein bisschen besser überblicken kannst, finde ich. Wo ich es so richtig krass festgestellt habe, wo ich dann auch wirklich mal gedacht habe, okay, also ich muss schon irgendwas bewirken bei den Leuten, ist einfach, sind die Tattoos. Dass es so viele Leute gibt, die die Maske tätowieren lassen, auch riesengroß. Da denke ich mir auf der einen Seite cool, auf der anderen Seite aber auch erschreckend. Also.
Das ist ja jetzt eine venezianische Maske.
Das ist die Joker-Maske, ja.
Ja, die lächelt ja so ein bisschen, aber es sieht sehr creepy aus, muss ich sagen. das ist falscher Zusammenhang, weil bei mir steht hier, bist du so oder ist es die Maske? Also nicht, du bist nicht creepy, aber ich meine dieses, ja doch irgendwie dieses Ding aufsetzen und auch vielleicht so ein bisschen dahinter verschwinden, so früh wie früher in der Musik verschwinden, bist du oder ist das wirklich nur dieses Alleinstellungsmerkmal?
Das denken viele. Also viele sagen auch immer, ich ziehe die Maske an wegen den Verbrennungen, dass man die nicht sieht oder weil ich mich verstecke oder so. Aber stimmt ja schon mal gar nicht, weil immer nach der Hälfte vom Set nehme ich die Maske ab. Mhm. Das mache ich schon immer so. Deswegen meine ich ja, ich habe die Maske halt damals einmal ausprobiert, um mich da zu separieren von den anderen DJs. Und so ist es auch bis heute geblieben. Also ich hatte mal eine Phase vor 4 Jahren, da dachte ich mir, ey, scheiß Maske, jetzt lass sie einfach mal weg. Ich bin der Boris und ich spiele einfach so, wie es ist. hat natürlich nicht funktioniert. Ja, haben ganz viele gemeint, ey, wo ist denn die Maske und so während dem Auftritt und so. Dann dachte ich mir, okay, jetzt kannst du eigentlich gar nicht mehr weglassen, weil es ist einfach schon 50% vom Wiedererkennungswert.
Warum aber gerade diese Joker-Maske? Da gibt es ja auch.
Fand ich schon am coolsten.
Okay, alles klar. Ja. Aber meinst du, dass es so eine ganz tiefe Verbindung doch zu der Maske gibt, weil du ja in der Kindheit diese medizinische Maske tragen musstest?
Das weiß ich nicht. Also ich meine, vielleicht ist es ganz, ganz, ganz tief im Unterbewusstsein, dass du es dann halt so machst, weil du dadurch vielleicht geschädigt wurdest. Aber habe ich mir jetzt ehrlich gesagt noch nie so wirklich Gedanken gemacht. Also ich habe einfach nach einer neuen Maske gesucht, die ich cool finde. Und ich dachte, der Joker ist auf jeden Fall cool, weil erstens hat mir die Maske gefallen und zweitens ist ja auch immer der Joker beim Kartenspiel das Ass im Ärmel. Mhm. Also quasi die beste Karte. Ja, so war das.
So wie du auch das Ass dann im Ärmel bist. Du spielst nur deine eigenen Tracks.
Ja.
Das habe ich noch nie gehört vorher.
Doch, gibt es viele.
Wirklich?
Also ein paar. Stefan Potzin.
Also hier gibt es viele, ein paar.
Ja, ein paar, ja.
Das
Nilix.
Ist das eine gewisse Arroganz-Ignoranz?
Nee.
Nee?
Nee. Ich glaube, es ist eher eine, ich stehe dahinter zu meinen Liedern, ich würde die gerne spielen und den Leuten zeigen.
Ja.
Also ich meine, das kann man so oder so sehen. Also,
weil es gibt ja so viel tolle Musik auch von anderen
Künstlern.
Das stimmt.
Ich höre auch einiges.
Eins.
Nein, ich höre schon. Also ich bin ja jemand, der hört alles Mögliche. Ich höre Rock, ich höre Pop, ich höre gute elektronische Musik.
Paul Kalkbrenner findest du gut, hast du gesagt.
Finde ich auch gut.
Ja.
Ja. Aber am allerbesten finde ich Hans Zimmer.
Ja, das habe ich auch gelesen.
Ja.
Ja. Warum? Gerade den?
Der inspiriert mich am allermeisten.
Weil der sowas Atmosphärisches macht?
Genau.
Und du das ähnlich möchtest?
Ja, kann man schon sagen. Und das ist halt einfach, die ganzen Melodien, die da zusammenkommen, finde ich einfach super. Das ist einfach ein super Gefühl, sich die Musik anzuhören.
Du nennst deine Musik Hightech-Minimal und du sagst, es ist irgendwie nicht so richtig Kommerz, aber auch nicht so undergroundig vielleicht, sondern dazwischen. Jetzt erwähnst du Hans Zimmer und auch dieses Atmosphärische. Das finde ich halt auch bei dir. Ich glaube auch, warum so innerhalb meiner Blase tatsächlich nicht bekannt bist, weil wir dich immer noch zu sehr in diesem Hardhouse-Transigen verorten, obwohl es gar nicht so ist, aber es gibt diese großen szenischen Momente und du sagtest auch, du brauchst die Effekte auf dem Pioneer-Mixer. Mhm. So macht man einen geilen Übergang. Da passt es ja dann tatsächlich wieder zu diesen epischen Trance-Momenten ja schon wieder. Also da ist ja doch der Einfluss noch irgendwie da, oder?
Ja, ich bin so geschädigt von Trance von damals, ist klar. Das baue ich immer wieder ein. Also ich finde persönlich Lieder am schönsten, wenn die einen harten Beat haben, aber dann halt auch wieder eine weiche Stelle mit einer schönen Melodie, wo die Leute sich dran erinnern können, weil das ist das, wo die Leute sich halt dran erinnern. Ich meine, wenn du einfach nur ein Techno-Lied hast, das 8 Minuten vor sich hinstampft, das hören die Leute sich an, aber die erinnern sich da nicht dran. Ja? Mhm. Und mir gefällt es halt einfach besser.
Aber es gibt doch auch von anderen Künstlern so Musik. Also hast du da nicht mal Bock, so einen reinzusneaken, so als Überraschung? Heute spiele ich mal, weiß ich wen, da noch schnell dabei. Oder ist das einfach auch zu viel Arbeit, weil du eh nur am Musik machen bist und das da sich noch reinzufutzeln einfach zu viel Aufwand wäre?
Naja, zu viel Aufwand wäre das nicht. Also ich habe schon so ein paar Techno-Lieder oder elektronische Lieder, die ich cool finde. Aber ich sehe das eigentlich relativ nüchtern. Also ich will einfach meiner Linie treu bleiben. Mhm. Also die Leute kommen wegen mir dahin und die wollen auch meistens immer die Lieder von mir hören und alle sind glücklich.
Hast du dann jetzt auch schon 2 Millionen Alben draußen, oder?
Nö, aber schon relativ viel.
Da hab ich nicht nachgeguckt. Wie viel hast du denn draußen?
5 Alben schon.
Ja, das geht ja aber auch. Ja. Also ich dachte, jetzt kommt 15 oder so.
Nee, das ist alles noch relativ human.
Hm. Das ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise als andere Menschen in der Techno-Szene.
Aber
so
ist ja auch wieder
haben.
Gut. Guck mal, ich spiele.
Ich wollte, jetzt unterbrich mich mal gefälligst nicht. Nein, ich wollte eigentlich auf Techno an sich hinaus, weil Techno ist ja, oder war mal, galt mal als sehr hochpolitische Musik. Also ich weiß ja nicht, ob du dich dann, weil du da so reingerutscht bist, dich dann auch mal mit der Musik auseinandergesetzt hast, wo das eigentlich alles herkommt und so weiter und so fort. Oder gab es das nicht? Gab es für dich kein Detroit? Nicht mal nachlesen, wie war diese Berlin-Detroit-Connection? Was hat der Tresor alles gemacht? Und warum ist Techno eigentlich schwarze Musik? Was machen wir Weißen damit? Also es ist ja wirklich eine riesen Bandbreite der letzten 30 Jahre, die man, also was da passiert ist und wie auch diese Musik aus ihrem Ursprung quasi entrissen wurde und ganz schön durchkommerzialisiert wurde. Und ich meine es jetzt gar nicht auf dich bezogen, sondern generell Awakenings, sich auf den Pulli und Tomorrowland und wie die Festivals nicht alle heißen, wo die Gagen sich überschlagen, dass es einem fast übel wird, dass eine Musik, die eigentlich mal underground und politisch war, sowas inzwischen macht.
Naja, die Frage ist, muss man es jetzt politisch belassen oder kann man das draus machen, was es jetzt geworden ist, ist ja eher die Frage. Also ich meine, wenn die Leute das feiern, oder cool finden. Also ich kenne viele in meinem Bekanntenkreis, die gehen jetzt auf Awakenings und so, die gehen da halt hin, weil sie einfach die Musik feiern, jetzt ohne irgendeinen Hintergrund nachzulesen oder zu recherchieren. Weil
ich finde es halt so, bei diesen Festivals, glaube ich, bei diesen riesengroßen Festivals so, also da komme ich an meine persönlichen Grenzen. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, ist dieses durchgebrandete und diese Geldmaschinerie.
Ja, ist eine Maschinerie.
Also,
ja,
und das finde ich halt fast schon ekelhaft, dass ein Mensch am Wochenende, weiß ich, durch wie viele Kontinente fliegt, um dort aufzulegen, um fünfstellige Summen einzusacken. Geld mal hin und her, aber allein was an Umweltverschmutzung dadurch passiert und so weiter. Das ist so Gedanken, die mache ich mir irgendwie schon, wenn ich mir so heute unser Klima angucke, unsere Welt angucke, generell, was für Kluften entstanden sind zwischen Arm und Reich und so weiter, das finde ich schon schwierig.
Der ist auch berechtigt. Ja. Also ich meine, eigentlich ist es ja nicht notwendig, dass man so viel Auftritte annimmt, um halt XY Geld zu bekommen halt, ja. Ist klar.
Da ist jetzt auch gerade Ruhe. Also
jetzt ist Ruhe.
Jetzt ist gerade Ruhe. Also ich finde das ja immer so wie so Fluch und Segen zugleich, ne? Also
ich finde es schön. Muss ich ehrlich sagen.
Okay, weil so Künstlerfreunde denke ich mir so, ach, ihr seid, glaube ich, ganz gut aufgestellt, ich muss mir keine Sorgen machen, zumindest über so die eine Seite, dann gibt es die Künstler, die halt jetzt wieder richtig arbeiten gehen müssen, weil die Gigs fehlen, aber sowas so der Flugverkehr, was den so angeht, finde ich das eigentlich richtig nice, dass jetzt die ganzen Jets der großen DJs auf dem Boden stehen.
Ja. So. Naja, also ich meine, du musst es halt immer... Ja, du musst halt immer abwägen. Also ich meine, klar, es gibt auf jeden Fall DJs oder Produzenten, die halt von einem Tag ein Jahr zum nächsten leben, weil halt einfach die Gagen nicht so hoch sind, dass du jetzt sagen kannst, du kannst dir dein Polster aufbauen. Da verstehst du es auf jeden Fall. Ja. Aber bei den Großen, klar, die könnten auf jeden Fall ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen langsamer machen oder halt drauf achten, zum Beispiel, wenn man in Deutschland unterwegs ist, du musst ja nicht von Köln nach Berlin fliegen, du kannst ja auch mit dem Zug fahren oder sonst irgendwas.
Bin ja auch nicht hierher geflogen.
Ja, das meine ich ja bloß, ja. Also da kann schon jeder seinen Teil beitragen, also da bin ich auf jeden Fall dafür.
Du sagst, du findest es schön gerade. Also ist eine gute Auszeit.
Ich finde es super. Ja. Ich hätte nicht damit gerechnet. Ich dachte, als die Meldung aufkam, da kommt wieder so ein Virus aus China, hat jeder von uns gedacht, das ist so 2 Wochen ins Thema und dann ist wieder vorbei.
Wo warst du denn da, als du die Meldung mitbekommen hast?
Ich hatte Urlaub.
Wo warst du?
Daheim.
Hier.
Ja. Wenn du jedes Wochenende woanders da bist,
dann ist richtig geil hier, ne?
Froh, zu Hause zu sein.
Okay, verstehe ich. Deswegen du hast es auch schön hier.
Ja, genau, das ist ja auch das Ziel. Also
ein bisschen zurückgezogen, auf dem Hügel, ne? Schwer zu finden.
Ja, ich will nicht sagen, ich hasse sie, aber ich finde Stadt nicht cool. Ist mir zu viel Trubel.
Ihr habt auf jeden Fall einen nicen Blick hier nach unten hin am Hang. Sehr, also es ist wirklich gemütlich hier.
Also ich hatte letztes Jahr, Mitte September hatte ich Urlaub, eigentlich bis Anfang April. Und dann kam das ja mit dem Corona.
So lange, weil du einfach mal eine Auszeit brauchtest, oder?
Nee, das war mein grundsätzliches Ziel für die Zukunft. Ich wollte jedes Jahr einen Monat mehr Urlaub machen, bis ich quasi irgendwann auf 6 Monate bin.
Okay.
Einfach nur, um den ganzen Stress zu entgehen und auch eine Auszeit für mich zu haben. Das war mir sehr, sehr wichtig. Und ja, jetzt habe ich dann quasi seit April bis jetzt, haben wir, glaube ich,
schon fast 6 Monate, ja, auf jeden Fall.
Ich habe 5 oder 6 Mal gespielt und das war's. Und ich muss sagen, ich fand's gut. Es war das erste Mal so lange bei mir daheim.
Mhm. Und du hast auch jetzt auch nur in der Gegend gespielt, nicht so weit weg, oder gab es doch Auslandsauftritte?
Ja, doch, wir hatten schon zweimal Kroatien mit dabei.
Das geht ja gerade noch so.
Ja, geht.
Von weite her.
Nee, aber hast jetzt gar nichts übersehen oder so, nee.
Wie viele Kilometer hast du sonst im Flugzeug zurückgelegt?
Zu viel. Also da gibt es ja immer die Statistik bei Lufthansa, wo man so nachgucken kann, hier Crewmitglied, wie oft die fliegen. Und ich müsste, wenn ich die Statistik noch richtig weiß, so 1,5 Mal zum Mond geflogen sein.
Oh, fuck, ey. Ja. Also auch was das für deinen Körper, also mal von Umwelt abgesehen, was das für deinen Körper bedeutet.
Ja,
auch
Stress,
ne?
Stress halt. Ja. Ja. Aber das ist ja das, was die meisten Menschen, die jetzt auf eine Party gehen, was mir voll oft widerfährt, dass sie das ja gar nicht sehen, was da hinten rum stattfindet. Die sehen dich 2 Stunden auf der Bühne und dann gehst du wieder und dann schreiben halt auch voll viele, lass doch mal noch auf die Afterparty gehen oder lass mal noch das machen. Aber die sehen ja gar nicht, dass ich unbedingt schlafen muss, weil ich ja in 3 Stunden schon wieder woanders da sein muss. Mhm. Ich meine, den Stress hat man sich selber eingeheimst, indem man halt diese Auftritte angenommen hat. Aber ja, ist halt einfach so. Aber ich finde Stress eigentlich auch gut. Also ich sehe es bei mir beim Musikmachen, wenn jetzt einer zu mir sagt, das Lied muss morgen fertig sein, dann ist es eher fertig und cooler fertig, als wenn ich 2 Wochen Zeit habe.
Wie gehst du denn sonst so mit der Krise um? Also klar, du bist jetzt hier zu Hause, freust dich zu Hause zu sein, aber gibt es so ein bisschen Bedenken für die Zukunft oder ist das, also ich meine, du wohnst hier schön, ich glaube, man muss sich um dich keine Sorgen machen erstmal.
Kommt drauf an, wie lange es anhält.
Ja. Was meinst du, gibt es so bei dir so eine Timeline im Kopf, wo du sagst, ab da wird es kritisch?
Ja, also aktuell ist es noch ganz gut. Ich denke mal, jetzt Winterpause wird wahrscheinlich gar nichts, kann ich mir vorstellen, stattfinden. Mhm. Zumindest auch nicht in Deutschland mit Clubs und so, das geht ja nicht. Und dann nächstes Jahr muss man jetzt halt einfach mal sehen. Also ich meine, wenn der Sommer kommt, dann werden wir bestimmt ein paar Auftritte machen. Haben wir ja auch dieses Jahr gemacht mit diesen Boxen, um Abstand zu halten und so. Das hat auch gut funktioniert.
Genau, erzähl mal, wie war das da so?
Ja, jetzt als Beispiel, wir hatten einen Auftritt in Berlin. Da haben wir das dann so gemacht, wir hatten eine riesen Rasenfläche. Wo waren das dann, welchen Flughafen? Hier im Schönefeld. Genau, hatten wir eine riesen Rasenfläche und dann haben die mit so Boxen, haben die halt nochmal Boxen gemacht, wo halt immer so 2 oder 3 Leute drin sein können, die aus einem Haushalt sind. Und da konnten die dann auch tanzen. Und ich muss sagen, ich fand es eigentlich cool. Also ich meine, besser auf jeden Fall als nichts zu machen.
Hattest du auch nicht so eine Art Auto-Rave oder sowas?
Genau, wir hatten auch, ich glaube, 4 Autokinos.
Okay, und da mussten dann die Leute im Auto bleiben und da schunkeln, ja?
Ja, also ich muss sagen, es war eine lustige Aktion, weil einfach die Tatsache da war, dass ich schon so lange nicht mehr gespielt hatte durch Corona. Auf Dauer würde ich es, glaube ich, aber nicht machen mit den Autokinos. Da ist diese andere Variante mit den Boxen schon viel besser, weil die Leute halt tanzen können. Das hat man auch gemerkt. Ja, es ist zwar manchmal für Menschen schwer, das anzunehmen in der heutigen Zeit, dass es halt jetzt nur so geht. Aber ja, ein Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ich meine, wenn jetzt Corona noch 3-4 Jahre bleibt, das weiß ja keiner, was jetzt alles noch passiert, dann muss man sich ja irgendwie neu erfinden und irgendwas machen, um trotzdem irgendwie den Leuten was geben zu können. Ja,
zu der Neuerfindung kommen wir auch gleich. Gleiche Streamzeit. Ja. Aber vorher habe ich noch eine Frage. Tauschst du dich da irgendwie mit Kolleginnen aus, also so mit DJs, Produzentinnen aus deinem Umfeld? Seid ihr eine Interessengemeinschaft oder kennst du Booking United, die sich irgendwie mit Brief an die Kanzlerin quasi bemerkbar machen? Ja. Da ist ja auch Musti dabei und so. Bist du da irgendwie in Kontakt mit anderen?
Also wirklich in Kontakt bin ich nicht, aber ich glaube, das liegt eher daran, dass ich schon irgendwie mein ganzes Leben, seit ich die Karriere gestartet habe, so ein Eigenbrötler war. Also ich kenne mal hier einen DJ, mal da einen DJ, man hat auf dem Festival mal Hallo gesagt, was getrunken und so, aber ich bin jetzt nicht so krass mit jemandem in Kontakt. Also wir haben so unsere eigene kleine Familie mit meinem Label, Fucking Serious, mit den Künstlern und so. Da tauschen wir uns aus. Ganz viel mit meinem Manager und so, was aktuell halt gerade Stand der Dinge ist, aber ja, mehr aber auch nicht. Also ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, am Anfang habe ich das ziemlich krass verfolgt mit dem Corona, aber mittlerweile, ich kann es mir nicht mehr angucken. Also ich will mich ja nicht irgendwie selbst negativ runtermachen. Ja? Also dann ich bin hier muss ich keine Maske anziehen, hier habe ich Platz, hier kann ich Musik machen. Also eigentlich alles ganz normal.
Ja, so. Auch wir halten 1,5 Meter Abstand.
Ja.
Dann kommen wir doch zu dem Stream. Der ist am 24.10.
Genau.
Und das sind drei Zeitzonen. Ja. Das musst du mir gleich mal erklären. Genau, also Streams gab es sehr viele in den letzten Monaten. Ja, ne? Das hat man ja gesehen im Internet, das war voll damit.
Das war so ein kurzer Hype.
Das war halt auch, also da war noch ein bisschen winterlich, da hat man drinnen noch geschunkelt, ne? Und dann ab Sommer durften wir ja raus. Das war ja schon eine Veränderung. Aber was macht denn dein Stream jetzt so besonders?
Also besonders ist er in der Form, dass ich sowas eigentlich relativ wenig mache. Mhm. Ich habe früher mal immer so einmal im Jahr so einen Christmas-Mix aufgenommen. Den habe ich seit letztem Jahr auch weggelassen. Genau, und wir haben es auf jeden Fall auf drei Zeitzonen aufgeteilt. Fand ich super wichtig, weil ich hatte, glaube ich, im April mal einen kleinen Livestream bei mir zu Hause gemacht gehabt. Mhm. Aber jetzt bei dem neuen Livestream fanden wir es halt super wichtig, dass wir drei Zeitzonen haben, dass halt nicht irgendwie Leute morgens um vier den Stream gucken müssen, um dabei zu sein. Ist natürlich für uns ein bisschen crazy, weil wir halt einmal um 12 Uhr mittags spielen müssen, einmal um 6 Uhr abends und dann nochmal um 0 Uhr nachts.
Es sind also wirklich dreimal Live-Konzerte. Genau, ja.
Also wir spielen wirklich tatsächlich dreimal.
Aber das ist dann immer dasselbe, was ihr dann spielt.
Genau, ja. Damit halt jeder auf die gleichen Kosten halt kommt, dass wir halt einmal für Australien spielen, einmal für Deutschland, also für Europa, und einmal für Amerika. Mhm. Das fanden wir super wichtig und wir machen das auf jeden Fall so. Wir haben vorletztes Jahr angefangen, so Boris Breicher in Konzertshows zu machen, weil ich eher so in die Richtung gehen wollte wie Paul Kalkbrenner oder halt eine Band wie Rammstein, die halt ihre Lieder spielt, ein Konzert gibt und die Leute kommen dahin. Das fand ich eigentlich schon immer ziemlich cool. Und so machen wir das bei dem Livestream jetzt halt auch. Wir bauen das komplette Bühnendesign auf mit der LED-Wand. Wir haben den Visual-Mann da, wir haben drei Kameras, einen Kamerakran, der das alles festhält, während man da spielt. Also es ist ein komplettes Konzert, nur dass man halt eben zu Hause feiern muss.
Okay, ja. Und das kostet 1 Euro aufwärts?
1 Euro.
1 Euro.
Da kommen halt noch die Gebühren dazu.
Okay.
Fand ich
also ich dachte, man kann sich da den Preis auswählen und dann mehr geben.
Es gibt keinen VIP. Nee. Ich hasse VIP.
Es kostet also 1 Euro plus Gebühr.
Ja.
Das Geld geht wohin? In die Produktionskosten, oder?
Ja.
Ja. Weil ihr, das macht ihr in München?
Genau, wir haben eine Lagerhalle in München, die haben wir zum Glück umsonst bekommen, aber die ganze Technik dahin zu fahren und die ganzen Leute zu bezahlen, die das da machen, ist schon, kann man sagen, enorm teuer, also nicht enorm teuer, aber man muss halt die Kosten irgendwie decken.
Ja.
Und ich denke, 1 Euro ist auf jeden Fall akzeptabel. Also ich fand es lustig, dass ein paar Leute geschrieben haben, 1 Euro, aber dann die Gebühr 2,50 €. Aber hätte das Ticket jetzt 10 Euro gekostet, dann hätten sie nichts gesagt. Ja, also nur weil das halt höher ist. Ja, als,
lustig. Und der Vorverkauf läuft gut?
Der läuft gut,
ja. Wie viele haben jetzt schon gekauft? Also ich bin da immer total neugierig. Also es tut mir leid, aber ich will das mal wissen.
Ein paar tausend halt schon.
Okay. Ja. Aber es ist ja auch fast 1 Million Follower, ne? Kann man ja mal was erwarten.
Ja, also ich denke mal, dass die meisten Tickets dann erst so ein paar Tage vorher kaufen, weil es ist ja nicht so, dass du dann keine mehr kriegst. Es ist ja, dann ist ja die Hemmschwelle ganz anders.
Auch das Internet ist dann ausverkauft.
Ja, genau. Das Datenvolumen verbraucht.
Ist leer. Und wie geht es nach dem Stream weiter? Hast du noch irgendwie ein paar Pläne musikalisch, streamig für den Winter oder so?
Naja, wie gesagt, ich bin ja nicht so einer, der das jetzt so tausendmal macht, vor allem, weil ich ja nur meine eigenen Lieder spiele, dann ist es ja gefährlich. Also deswegen habe ich auch früher zum Beispiel nie eine Residency gemacht, weil da würde ich ja jeden zweiten Tag das Gleiche spielen.
Jetzt erklärt sich das auch alles.
Genau, ja. Also ich will das alles immer so ein bisschen exklusiv halten. Und also wir haben jetzt nach dem Livestream haben wir noch diesen Auftritt in der Lanxess Arena in Köln. Das ist auch mit so Abstand und Boxen und so. Da sind wir, glaube ich, auch schon fast ausverkauft. Wir mussten es leider verschieben wegen dem Tennisturnier, was ich ein bisschen kacke fand. Aber okay. Und danach habe ich Urlaub wahrscheinlich wieder bis nächstes Jahr im Sommer. Finde ich aber gar nicht so schlecht. Wir sind jetzt gerade dran, das nächste Album vorzubereiten. Da fangen wir dann wahrscheinlich Anfang nächstes Jahr an. Wieder mit 4 oder 5 Singles vorher und dann kommt das Album raus. Also es gibt eigentlich immer was zu tun. Also ich habe immer was zu tun.
Ja, zur Not hast du einen großen Rechner und machst immer noch mehr Musik.
Ja.
Wie viele Tracks hast du schon gemacht in deinem Leben?
Ach Gott, also bestimmt schon fast an die 1000. Mhm. Davon sind die Hälfte in den Müll gewandert, weil am Anfang machst du ja...
Weißt du, wie der Einzelne klingt? Wenn du den Namen, weißt du, wie der Einzelne klingt, wenn du den Namen liest?
Jeder Einzelne?
Ja.
Nee. Also von den alten, ja.
Ja.
Aber von den neuen ist immer am Anfang schwierig. Dann ist der Name und dann, oh Gott, weiß gar nicht mehr, was das war. Ja.
Ich meine, ich komme jetzt wieder aufs Vorgespräch, weil wir so viel geredet haben. Da hast du gesagt, du bist ja so komplett digital. Ist es nicht schwer, einfach da nur diesen Namen zu lesen? Ich gehe mal von mir aus, wenn ich diese Frage stelle, weil ich halt Plattenlabel sehe und weiß, wie das klingt.
Ja, du kannst auch was damit verbinden.
Ja, ich habe dann sofort einen Klang im Ohr, wenn ich diese Platte sehe.
Das stimmt, gebe ich dir recht, aber da gibt es einen riesen Unterschied. Mhm. Du holst ja die Platte, hörst das Lied und hast das Bild dazu. Mhm. Wenn ich das Lied produziere, bin ich ja eine ganze Woche damit beschäftigt. Das heißt, ich baue mir dadurch ja mein Bild auf und deswegen kann ich mich da auch gut dran erinnern. Okay.
Hast du trotzdem so eine, also ich weiß, du spielst ja nur deine Tracks, aber gibt es dann auch in deinem Recordbox so eine Unterteilung von Moods her und so weiter?
Die habe ich, ja. Ich habe erstmal alles nach Jahre sortiert. Mhm. Dann habe ich noch einen Ordner mit Intros, weil ich jedes Jahr ein neues Intro mache. Dann habe ich einen Ordner mit Low, Mittel und High, also je nach Härte vom Lied. Mhm. Und das war's.
BPM bist du von wo bis wo?
BPM bin ich beim Produzieren immer bei 125 und beim Spielen immer auf 127.
Das geht ja eigentlich, ne?
Ja.
Ist ja fast noch hausig.
Ist gechillt,
ja. Keine weiteren Fragen?
Nein, schade.
Ja, oder?
Ja.
Aber ich sag an der Stelle auch, die Stunde ist ja auch vorbei.
Schade, kacke.
Boris Brecher.
Ja.
Es war mir wirklich ein Fest.
War sehr schön.
Ja,
sehr, sehr schön.
Dankeschön.
Ja, danke auch.
Das war also das Gespräch mit Boris Brecher. Geführt in Hessen. In seinem wundervollen Wohnsitz im Grünen. Jetzt wisst ihr ja, warum er sich gerne zurückzieht, denn der Mann ist viel unterwegs. Ich hoffe, euch hat das Gespräch gefallen. Ich hoffe, ihr habt auch Bock, vielleicht nochmal so ein bisschen zu recherchieren, wenn ihr Boris Brecher noch nicht kanntet, was er so macht, wie seine Musik so ist. Und vielleicht guckt ihr ja sogar in seinen Stream am 24.10. rein. 1 Euro kostet das. Kann man sich schon leisten, ne? Ansonsten, habt ihr noch Ideen für Gäste, Gästinnen, Menschen, die ihr gerne mal vorm Mikro erleben möchtet, dann schickt uns doch eine Nachricht, zum Beispiel bei Instagram oder ihr hinterlasst einen Review bei Apple. Mein Name ist Gesine Kühne, das ist der Telekom Electronic Beats Podcast. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, bis wir uns wiederhören. Das war der Telekom Electronic Beats Podcast.
Abonniert den Podcast bei Apple, SoundCloud, Spotify oder Deezer.
Wir sehen uns im Club.
Bis dann.